Ja, Radio Dreieckland Freiburg, das Arbeitsweltradio noch bis 20 Uhr. Und wenn jetzt alles geklappt hat, auch mit der Technik, habe ich, glaube ich, jetzt Herrn Hammel in der Leitung. Guten Abend, Herr Hammel.
Guten Abend.
Es hat, glaube ich, alles geklappt.
Ja.
Ich habe Ihr Buch schon angekündigt mit dem Titel Das Stühlespiel, erschienen im Kreuzverlag, eine neue, radikale, wirksame psychotherapeutische Methode. Herr Hammel, vielleicht alle für alle Hörer, die Sie möglicherweise nicht kennen, auf dem Buchtitel steht, Sie sind evangelische Klinikseelsorger sowie Hypnotherapeut, Kinder- und Familientherapeut und Coach. Und Sie leiten das Institut für hypnosystemische Beratung in Kaiserslautern. Und Sie sind Referent namhafter systemischer und hypnotherapeutischer Ausbildungsinstitute in Deutschland, Österreich, in der Schweiz. Das liest sich so, als wenn Sie nicht allzu viel in Kaiserslautern wären.
Ich bin auch viel in Kaiserslautern. Ich habe hier einmal im Monat ein Ausbildungsseminar, wo ich eben diese Techniken, um die es da geht, therapeutisches Erzählen, therapeutisches Modellieren, Hypnotherapie, auch vermittle. Mhm. Doch, komm viel rum.
Das glaube ich Ihnen. Für vielleicht auch alle, die möglicherweise, wir haben ja schon mal zwei Sendungen gemacht mit Ihren entsprechenden Büchern damals, die damals aktuell erschienen sind. Können Sie so in gut verständliche Art und Weise erklären, was ist Hypnotherapie und was ist systemische Therapie? Mhm. Da könnte man natürlich jetzt stundenlange Vorträge halten.
Also bei der Hypnotherapie, erst einmal das Wort kommt, wie es schon klingt, von Hypnose, ist aber ganz anders, als man sich das vielleicht von Bühnenhypnose oder sowas her vorstellt. Es ist eben gezielt darauf ausgerichtet, Menschen mit ihren Problemen zu helfen, mit ihren Anliegen eine hilfreiche Veränderung zu geben, wird sowohl im medizinischen als auch im psychologischen Bereich eingesetzt. Und die Form der Hypnotherapie, die ich gelernt habe und ausübe und weiterentwickelt habe, das ist die Ericksonsche, die kommt von einem amerikanischen Psychiater, Milton Erickson. Und der hat unter anderem festgestellt, dass man die Hypnose, dass es erstens nicht so ein magischer Zustand ist, rätselhaft außerhalb der Welt, sondern einfach eine Intensivierung von psychologischen Zuständen, die wir eigentlich sonst auch kennen. Also beispielsweise, wenn wir im Kino sind oder auf einer langen Autofahrt wie im Traum Bilder und innere Filme vor uns sehen, das sind alles Trance-Zustände, die mit Hypnose zu tun haben, und die werden eben zielstrebig genutzt. Und eine Ausrichtung, die ich besonders vertrete, das ist hypnosystemisch, das heißt, man verwendet dieses Hypnosewissen aus der Therapie stärker in wachen Zuständen und hat auch mehr das System, das heißt zum Beispiel die Familie oder das Team im Blick, was den Klienten umgibt. Oder manchmal hat man auch gleich mehrere mit dabei. Also man kann diese Form von wacher Hypnose auch mit Paaren oder Familien oder Gruppen gestalten. Und nachdem das eben so entdeckt und weiterentwickelt ist, was eigentlich die Wirkfaktoren der Hypnose sind, kann man eben auch in wachen Zuständen dieselben Dinge erreichen, für die man sonst die Tiefenhypnose verwenden würde. Und da bin ich spezialisiert mit verschiedenen Varianten, wie man das gestaltet.
Ich habe ja kürzlich mal gelesen, dass sogar Zahnärzte darauf zurückgreifen. Hatten Sie auch schon Zahnärzte im Rahmen Ihrer Ausbildung zugegen?
Ja, ich bin jetzt letztes Jahr auf dem Berliner Kongress der Deutschen Zahnärztegesellschaft für Hypnose gewesen und habe dort auch Zahnärzte mit ausgebildet. Also die habe ich doch öfter mit im Publikum.
Ist es eher ein schwieriges Klientel?
Och, finde ich jetzt eigentlich nicht. Geht. Fand ich bisher eher geradezu fast unkompliziert. Mhm. Also eher nicht, finde ich.
Sind denn da die Mediziner sehr zugänglich für solche Methoden, die ja nicht unbedingt so aus dieser naturwissenschaftlichen Ecke kommen?
Ich weiß gar nicht, ob es die Mediziner als Gesamtgruppe gibt. Man kann schon beobachten, dass es in der Universitätsmedizin und noch nicht so stark etabliert ist, die Arbeit mit Hypnose. Und dass eher Leute, die verschiedene Herangehensweisen wählen unter den Ärzten, die mal vielleicht mit Akupunktur oder Homöopathie oder anderen Formen der Medizin in Berührung kommen, sich für Hypnose interessieren. Aber das ist sicher individuell verschieden.
Ist denn Hypnose inzwischen als Standardverfahren auch im Rahmen des Psychotherapie-Gesetzesrichtlinien anerkannt, auch von den Krankenkassen?
Es ist anerkannt dem Beirat, der den Krankenkassen empfiehlt, welche Psychotherapiemethoden sie zahlen. Leider haben sich bisher noch wenige Krankenkassen darauf eingelassen, die Hypnotherapie zu bezahlen, obwohl es wissenschaftlich jetzt sehr gut fundiert ist, das und wie das wirkt. Das würde noch ausstehen. Da wäre vielleicht noch ein bisschen Lobbyarbeit notwendig, denn an sich ist das Arbeiten mit Hypnose, gerade in der Psychotherapie, häufig, ich würde sagen, meistens viel schneller als die meisten anderen Verfahren. Und auch nachhaltig und sicher.
Was glauben Sie denn, woran es liegt, dass es bis jetzt nicht so richtig anerkannt wurde?
Oh, das sind so Lobby-Dinge. Wer sitzt auf welchem Stuhl? Und
dass der Kuchen an immer mehr verteilt werden muss und quasi die, die also, Platzhirsche sich da so ein Stück weit dagegen wehren?
An sich wäre es für die Versicherung gut, wenn sie sagen würden, wir zahlen so und so viele Stunden pro Jahr und dann ist es egal, welche Methode. So ähnlich ist es auch in Österreich, dass die sehr viele Methoden anerkennen und das wäre eigentlich eine gute Regelung. Und das ist halt, da muss halt die Gesundheitspolitik sich drum kümmern.
Naja, das ist ein schwieriges Geschäft, glaube ich, mit der Gesundheitspolitik.
Ja, die Kehrseite ist gerade dadurch, dass es ein schnelles Verfahren ist. Also meine Klienten oder Patienten sind meistens so 4 bis 8 Stunden da. Also das ist eine andere Größenordnung, in der man da rechnet. Nicht 20, 40, 80 oder 300 Stunden. Dadurch, dass es so schnell geht, ist es relativ gut finanzierbar, wenn man ein kleines bisschen was in Reserve hat. Also es kann zum Beispiel schon Sinn ergeben, wenn man sagt, ich investiere 5 Stunden, um bei einem Problem weiterzukommen. Mancher hat da Dinge gelöst, von denen er dachte, die wären nicht zu lösen.
Wenn Menschen Hilfe suchen, können sie sich ja quasi über die Krankenkassen auch informieren, was von deren Seiten dann bezahlt wird, nehme ich an.
Ja, also die Privaten, die zahlen diese Arbeit, je nachdem auch, aber im Wesentlichen. Und bei den Gesetzlichen müsste man vielleicht dann stärker in individuelle Verhandlungen gehen mit der Versicherung.
Okay, gut, da können Sie ja sicherlich auch weiterhelfen, indem Sie dann entsprechende Atteste oder Anträge schreiben, nehme ich an.
Was?
Ja, Herr Hammel, Sie haben, wir hatten ja auch schon ein Vorgespräch, das können wir ja verraten.
Ja.
Da haben Sie gesagt, dass Sie den Titel des Buches, das Stühlespiel, eigentlich nicht erfunden haben.
Ja, doch, also naja, als Titel des Buches nicht. Ich habe die Methode früher immer Stühlespiele genannt und jetzt nenne ich es therapeutisches Modellieren. Und dem Verlag hat aber diese Bezeichnung Stühlespiel so gut gefallen, dass er sagt, das hätten wir gerne auf dem Buch vorne drauf. Und ich wollte das Buch nennen Die Leute, die ich sein kann, hätte mir auch gefallen, weil das ausdrückt, dass es hier bei dieser Methode nicht um Persönlichkeitsanteile geht, die zum Beispiel herausgesetzt oder herausgestellt werden, wie bei einer Familienaufstellung oder Gestalttherapie, wo man sagt, das sind vielleicht Anteile, sondern dass man Leute, die ich sein kann, aus sich heraussetzt, Lebensmöglichkeiten und das sehr weit fasst und sehr flüssig definiert, also beispielsweise aus sich heraussetzt, diejenige, die diesen Nackenschmerz hat oder denjenigen, der nachts nicht schlafen kann oder denjenigen, der suizidal ist oder den, der den Tinnitus hat. Und dann lasse ich die Leute beschreiben, wie sieht der aus, wie verhält der sich, der da drüben, so dissoziiert, getrennt, von sich selber unterschieden, der da drüben, der das Problem hat. Und zum Beispiel bei der Traumatherapie ist das sehr schön, dass man dann die gesamte Arbeit mit dem traumatisierten Erleben auf einem unbesetzten Stuhl gegenüber machen kann. Mhm. Und der Klient selber oder Patient, der Klient selber sitzt dann physisch auf seinem bisherigen Stuhl und erlebt sich als der Rest von sich, dem es angenehm geht im Vergleich. Mhm. Und dabei ist zu beobachten, dass es eine sehr sichere Art ist, um Traumatherapie zu gestalten, weil die Therapie gefühlt erlebt außerhalb des Klienten stattfindet und es funktioniert dann doch. Und umgekehrt, der Klient, der physisch auf dem bisherigen Stuhl sitzen bleibt, mit dem redet man darüber, wie fühlt sich das an, wenn Sie als der Rest von Ihnen oder derjenige, in dem sich nun ein anderes Gleichgewicht einstellt, wie ist das Körpergefühl? Interessanterweise erleben sich die Leute schon da sehr befreit. Und dieses befreite Erleben, wenn sich's bewährt, lässt sich das mit verschiedenen therapeutischen Herangehensweisen stabilisieren und beibehalten. Mhm. Und nun, das, was ich eben beschrieben habe, würde ich Subtraktionsverfahren nennen oder umständliche Leute heraussetzen. Umständlich deswegen, weil man sagt, der Traumatisierte da drüben, der will schon was Gutes, der will schützen davor, dass das von damals nicht wieder passiert. Aber seine Strategie, dass man jedes Mal Panik kriegt, wenn man vielleicht im dichten Straßenverkehr im Auto fährt oder jedes Mal, wenn man schwarzhaarige Männer sieht oder jedes Mal, wenn man eine dunkle Straße lang geht, die Strategie ist ungünstig. Mhm. Die Absicht ist gut, das von damals soll nie mehr wieder passieren. Und deswegen bezeichnen wir den als umständlich, er will was Gutes, aber ist nicht so hilfreich. Und ein Teil der Therapie mit dem da draußen könnte beispielsweise darin bestehen, Transformationsverfahren würde man das nennen, dass man einen Klon von dem Klienten, dem es besser geht, hinüberschickt, um dem sozusagen zu vermitteln, wie er besser leben kann. Mhm. Oder dass man mit ihm darüber redet, mit dem auf der anderen Seite, mit dem Unsichtbaren, wie er das Gute, was er will, anders besser umsetzen kann, weil das bisherige nicht funktioniert. Dass man also die gute Intention immer voraussetzt bei all den symptomhaltigen oder weniger hilfreichen Leuten, die man heraussetzt. Und dann gibt es noch ein umgekehrtes Verfahren, dass man denjenigen oder diejenige hereinholt in den Raum, ins Zimmer, der es richtig gut geht, aus einer Welt der Möglichkeiten, vielleicht jemand, den es noch nie gegeben hat, der dieser Klient sein könnte, wenn es ihm richtig gut ginge, vielleicht besser als je zuvor. Dann lässt man den beschreiben, wie der aussieht, wie der guckt, wie der sich fühlt, wie der atmet und definiert es dann so auch ganz individuell, wie es günstig ist. Vielleicht macht der Therapeut Vorschläge. Ich könnte mir vorstellen, das ist einer, der das gefühlt wie schon immer erlebt oder so, als ob all das Schlimme von früher nie passiert wäre. Also wird frei definiert, wie so einer aussähe und sich verhalten würde und was dem eigen wäre. Und wenn das so ein bisschen beschrieben ist, dann kann man den Klienten, die Klientin bitten, sich hinüberzusetzen auf diesen Platz und wird vielleicht so eine Erwartungshaltung erzeugen oder eine Neugier. Und dann ist die Erfahrung die, dass derjenige sich auf diesem Platz identifiziert mit einem Menschen, der er sein könnte und vielleicht noch nie war, ganz außerordentlich gut fühlt. Manchmal kommen auch die Tränen, weil eine Erstarrung sich löst und jetzt plötzlich Trauer möglich wird, die vorher vielleicht einem in der Kehle stecken blieb. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass sich jemand anfangs noch fremd fühlt, weil er sagt, komisch, so war ich noch nie. Aber dann würde man beispielsweise ihm vorschlagen, dass auf einem nächsten guten Stuhl derjenige sitzen könnte, der das so erlebt, als ob es gefühlt schon immer ist und für den das dann auch so ist. Und wenn man den Klienten bittet, sich da hinüberzusetzen, wird man in den meisten Fällen, wenn nichts weiteres zu beachten ist, feststellen, dass er sagt, ja, jetzt ist es stimmig, so fühle ich mich wohl mit mir und anfängt zu lachen. Mhm. Man sieht, der Atem ist tief und frei, die Haltung ist aufrecht, der Gesichtsausdruck entspannt. Das heißt, wir arbeiten hier mit Leuten, mit hilfreichen Leuten, die derjenige sein könnte, die frei definiert werden und die in den Raum hereingeholt werden, mit denen der Klient dann identifiziert wird. Oder es wird ihm angeboten, sich damit zu identifizieren, und wenn das passt, wird das stabilisiert. Und mit Leuten, die herausgesetzt werden, alles, was hilfreich, was nicht hilfreich erscheint oder therapiehinderlich, wird wertschätzend herausgesetzt. Und dann wird erprobt, wie ist es ohne das. Mhm. Und eventuell wird das Herausgesetzte auch transformiert in etwas Hilfreicheres nach dem Erleben des Klienten. Und von der Hypnotherapie herkommt, wird man dann auch auf die nonverbalen Reaktionen achten, auf Körperliches, auf die Stimme. Und so arbeitet man mit dem Klienten, indem man von Stuhl zu Stuhl ausprobiert, wie ist es denn besser, und jeweils das, was sich bewährt, so stabilisiert zum Mitnehmen.
Ja, gibt es denn spezielle Indikationen, wo Sie denken, da ist speziell diese Methode sehr geeignet?
Ich habe sie schon sozusagen bei allem erprobt und war überrascht, dass das eigentlich überall, wo ich es ausprobiert habe, gut funktioniert hat. Also bei Depressionen, ja. Da hat es sehr gut funktioniert, immer wieder bei Traumatisierung sehr gut. Im Bereich von Borderline-Therapie hat es durchaus sehr gut funktioniert. In letzter Zeit hatte ich früher nie gehabt und jetzt einige Klienten mit schizophrenen Symptomen. Da muss man natürlich einen eigenen Blick drauf haben, da war das aber durchaus auch hilfreich. Und auch für einfachere Dinge wie Prüfungsangst oder Schlaflosigkeit oder so, funktioniert das recht gut.
Ja, ich wundere mich schon ein bisschen, weil ich beruflich natürlich auch in so einem Bereich tätig bin und wir oft Patienten haben, die ewig lang in der Klinik sind, ja, und da sind natürlich solche Methoden, wären da möglicherweise auch sehr hilfreich, die nicht so ewig dauern und da viele Patienten so oder so dann immer sehr skeptisch gegenüber Medikamenten sind, wäre das ja mal eine schöne Alternative, dass man da in diese Richtung dann mal vielleicht was ausprobiert.
Das wäre es sicherlich. Also auf Kongressen stelle ich das öfter vor, ja. Mit Leuten, die sich für Demonstrationen zur Verfügung stellen. Mhm. Und dann höre ich aus dem Publikum oft, so schnell kann das doch nicht gehen.
Und also Sie ernten viel Skepsis von eben jenen, die oft in Kliniken die Patienten monatelang haben.
Ja, verständlicherweise kann man niemanden nachsehen. Und dann sage ich, dann sprechen Sie mal gerade mit der Testperson, die so aus der Mitte des Publikums gekommen ist mit einem Anliegen, wie es ihr ergangen ist. Mhm. Und da kriegt man dann sehr, sehr positive Feedbacks. Mhm. Und was ich allerdings sowohl gegenüber Klienten als auch in der Ausbildung oder auf Kongressen sehr stark einbeziehe, ist, dass ich die nonverbalen Feedbacks im Gesichtsausdruck, Atem, im Klang der Stimme und diese Dinge beobachte, aber auch kommentiere und sage, ich stelle fest, dass Sie hier jetzt anders gucken, jetzt lachen, kann das sein, Sie atmen viel tiefer, Ihre Schultern haben so gewackelt, kann das sein, dass Ihre Rückenmuskulatur sich entspannt, was hat es zu bedeuten, um diese Dinge zu stabilisieren, diese positiven Erlebnisformen. Und da kann man zum Beispiel feststellen, wenn man diese nonverbalen Dinge in geeigneter, respektvoller Weise anspricht, dass dann auch depressive Menschen, die zunächst mal immer sagen, nee, es ist noch genauso wie vorher, ist alles gleich, hat sich nichts verändert, dass die dann sagen, ja, stimmt eigentlich, das ist ja anders, das ist anders. Mhm. Und dann so ein Gefühl dafür bekommen, dass ihr Körper ihnen positives Feedback gibt und das eigentlich nicht täuschen kann, und das ist sehr stabilisierend. Mhm. Für die guten Ergebnisse.
Na, ist ja spannend. Vielleicht finden Sie ja die Möglichkeit, das vielleicht doch noch ein Stück weit zu standardisieren und entsprechende Untersuchungen mal zu veröffentlichen.
Das wäre sehr schön, da bräuchte ich nur jemanden, der es mit mir in Angriff nimmt, könnte man das untersuchen.
Viele Mediziner sind ja da sehr naturwissenschaftlich studienorientiert und wollen das immer schwarz auf weiß haben mit Zahlen.
Also bei der Hypnotherapie, bei der Hypnosetherapie hat man es inzwischen mit so vielen Studien in so vielen Feldern belegt, das ist fast erschöpfend, die Belege, die man dort hat. Und die Phänomene, die ich verwende, die sind alle daraus abgeleitet. Ja. Also es ist eben die suggestive Sprache, die man aus der tiefen Hypnose bei Therapie kennt. Und es ist das Heraussetzen von Leuten, heißt in der Hypnosearbeit Dissoziation, nur ist es meistens nicht personifiziert. Und das Identifizieren würde vielleicht Assoziation heißen. Also diese Phänomene sind in anderen Bereichen sehr gut erforscht, sodass es schon wissenschaftliche Grundlagen hat. Es ist nur neu arrangiert.
Ja, mein ganz von abgesehen gibt es hier ihr Buch. Da kann man sehr viel nachlesen. Das ist sehr gut strukturiert. Es hat 7 Kapitel, 200 Seiten stark. Und ich glaube, jeder, der sich dafür interessiert, sollte da mal einen Blick reinwerfen. Und möglicherweise wird er dann seine Störung finden und wird dann nachvollziehen können, wie möglicherweise eine Behandlung oder eine Lösung aussehen kann. Ja. Sie selber haben ja auch eine Internetseite, www.stephanhammel.de, und Sie haben ja auch Stefan erzählt, dass Sie, glaube ich, noch auf YouTube irgendwas stehen haben, oder wie war das nochmal?
Ich habe einen Blog, der ist unter stephanhammel.de/blog. Da wird man sehr viele Interventionen auch aus dem therapeutischen Erzählen finden, also Geschichten, die man therapeutisch nutzen kann, und eben wenn man dort unter Stühle oder unter Modellieren, wenn man das in die Suchfunktion eingibt, da wird man auch Anwendungen zum Beispiel von diesem Stühlespiel zur Selbsttherapie finden. Mhm. Also Selbsttherapie, das heißt, wenn ich nachts schlaflos bin, was könnte ich dafür tun, dass ich nachts schlafen kann, wenn ich Prüfungsangst habe oder Ähnliches, was kann ich tun, dass ich gelassen in eine Prüfung gehe. Solche Dinge wird man da auch zur Selbstbearbeitung finden, denn dafür ist es auch sehr schön geeignet.
Mhm. Ansonsten, Sie sind ja, sind Sie auch mal in Freiburg zugegen oder eher weniger?
Im Moment steht da nichts in Aussicht. In Heidelberg bin ich öfters mal.
Gut, da ist ein entsprechendes systemisches Institut, glaube ich, auch sehr bekannt.
Ja. Einige solche systemische Institute, genau, oder Kaiserslautern ist auch nicht ganz aus
der Welt. Ist auch nicht so sehr weit. Auf Vortragsreise sind Sie jetzt im Moment wahrscheinlich auch nicht.
Ja, das nächste ist München am 8. und 9. April. Da geht es ein bisschen um was anderes. Da geht es um Umgang mit trauernden und sterbenden Menschen. Da kann man tatsächlich mit sterbenden Menschen ein bisschen was Ähnliches machen, indem man zum Beispiel sagt, stell dir vor, da ist eine Garderobe und du kannst da alles hinhängen, nicht personifiziert, aber wie so ein Kleidungsstück hinhängen, was dich noch belastet, den Groll vielleicht von früher oder die Angst, was wird kommen, oder auch körperliche Dinge, die Atemprobleme, stell dir vor, eins ums andere, alles da hinhängen an diese Garderobe. Und eventuell, wenn das passt und wenn es ums Loslassen geht, auch sagen, und bei der Garderobe, da passt einer drauf auf, und neben der Garderobe, da ist eine Tür, und wenn es Zeit ist, dann kannst du da durch. Solche Dinge. Also da geht es in München um Hypnotherapie mit Sterbenden, und so in der Schweiz bin ich jetzt im Sommer in Österreich.
Basel auch oder eher Zürich? Oder?
bei Bern, in Biel oder Vienne. Bei Bern bin ich zum Beispiel.
Ist eher dann die Westschweiz.
Im Herbst, das wäre vielleicht noch eine Idee, wenn das jemand interessiert, da wird es auch demonstriert. Da gibt es hier in Otterberg bei Kaiserslautern das Festival des therapeutischen Erzählens. Mhm. Und da wird 3 Tage lang werden da erzählende und ähnliche Interventionen vorgestellt. Da werde ich auch dieses Stühlespiel, dieses therapeutische Modellieren vorstellen. Und da kommen aus 7 Ländern Therapeuten zusammen, die zeigen, wie therapeutisches Erzählen in unterschiedlichen Facetten geht. Meistens auf der Basis von hypnotherapeutischen Interventionen.
Mhm, sehr gut. Ja, dann nochmal der Hinweis. Stefan Hammel, das Stühlespiel, erschien im Kreuzverlag. Das Buch kostet 24,99 €. Ansonsten sehr hilfreich wahrscheinlich auch Ihre Internetseite www.stefanhammel.de und natürlich dann auch, wer interessiert ist, kann natürlich auch mit Ihnen direkt dann über Ihre Internetseite Kontakt aufnehmen.
Genau.
Oder wer Sie möglicherweise auch gern mal als Referent oder als Therapeut gern hätte.
Ja, gerne doch.
Gut, Herr Hammel, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, auch Ihnen.
Vielen Dank, vielen Dank, dass Sie bereit waren für das Interview.
Ja, viel Spaß noch Ihnen und allen Zuhörern mit der weiteren Sendung und der Musik und allem, was da noch kommt. Ja.
Vielen Dank, Herr Hammel. Bis bald mal.
Gerne. Bis bald.
Tschüss.